die Eltern hatten gefragt, ob sie über Handy die Taufe aufnehmen dürfen. Und dann habe ich aber gefunden, dass die Eltern lieber einfach da auch bei ihrem Kind sein sollen. Und dann haben wir eine Zoom-Konferenz einberufen, der dann die Verwandten, also die wurden dazu eingeladen und mit der Webcam konnten sie dann wirklich auch sehr detailliert die Taufe verfolgen. Ich habe immer die Stimme von der kleinen Schwester gehört, das war ganz süß, das war fast wie in der Kirche.
Bewegt, beschwert, begeistert. Der Podcast von Bildung Evangelisch und der Werkstatt Demokratie heute. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Bewegt, beschwert, begeistert. Es ist wieder ein Freitagnachmittag. Meine Kollegin Carina Harbeuter und ich, Annika Hoppe-Seiler, wir sitzen in der Evangelischen Stadtakademie und wir haben heute einen ganz tollen Gast bei uns, und zwar die Klinikseelsorgerin Katrin Kaffenberger. Hallo Frau Kaffenberger, herzlich willkommen.
Hallo, ja, danke.
Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Sie haben nicht viel Zeit und Sie sind auch ein bisschen in Eile hergekommen, denn Sie kommen gerade von einer Taufe in der Kinderklinik. Und Sie haben sich passenderweise dazu im Vorfeld eins unserer BE-Wörter gezogen, und zwar das Wort beflügelt. Beflügelt Sie eine solche Taufe?
Also das ist jetzt vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber ich freue mich, wenn die Eltern von sich aus nach einer Taufe fragen in dieser Umgebung der Kinderintensivstation. Das finde ich sehr schön, dass der Wunsch kam von den Eltern, und das Wort Flügel passt zu dem Holzengel, den ich Ihnen heute geschenkt habe. Und ja, ich glaube, dass das auch immer ein sehr schöner Moment ist. Also die Eltern waren dabei, der Psychologe war dabei, eine Mitarbeiterin vom Personal. Und neben allem Schwerem, was bevorsteht oder was war, ist es doch immer ein schöner Moment. Und da freue ich mich, dass ich das auch den Eltern sozusagen vermitteln kann. Na, sie können dann, haben einen schönen Tauftisch, machen davon auch Fotos. Sie hatten die Taufkerze von dem Geschwisterkind mit. Also das war ganz süß auch.
Sie sind bereits seit 2014 Klinikseelsorgerin in der Kinderklinik hier in Erlangen und zur Hälfte eben in der Kinderklinik selber. Und die andere halbe Stelle sind Sie Mitarbeiterin im Kinderpalliativteam. Vielleicht können Sie uns einmal ganz allgemein erzählen, was macht man denn als Klinikseelsorgerin oder als Seelsorgerin im Allgemeinen in einer Kinderklinik und im Kinderpalliativteam?
Also die halbe Stelle, mit der ich für die ganze Kinderklinik zuständig bin, das ist so, dass wir auf den Stationen Besuche machen. Jetzt zu Corona-Zeiten nur auf Wunsch, also wir dürfen nur in Zimmer, wo der Wunsch bestand von Seiten der Eltern, oder wir werden eben zu Taufen gerufen. Manche wollen auch gern, ja, dass ich das Kind mal segne vor einer Operation. Manche haben auch keine Nerven mehr, das kann man zurzeit auch gut verstehen, weil der andere Elternteil nur eine Stunde zu Besuch kommen darf und weil sich das einfach auch manchmal nicht lohnt, wenn man eine lange Anfahrt hat und auch gar keinen Parkplatz und vielleicht noch arbeitet, weil das ist nämlich so, dass der letzte Einlass um 15 Uhr ist. Und da sind viele, insbesondere Mütter, auch einfach deprimiert oder fühlen sich, ja, haben keine Kraft mehr, und da werden wir auch oft gerufen. Wir führen also Gespräche, wir führen Rituale durch, und dazu gehören auch Aussegnungen. Es ist ja eine Universitätsklinik, es kommen sehr komplexe Krankheiten zu uns, es kommen auch viele schwere Unfälle zu uns. Vielen wird auch geholfen, wir haben ja auch technisch alle Möglichkeiten, wir haben sehr gute Ärzte, aber natürlich ist es manchmal auch so, dass eine Erkrankung oder ein Unfall zu schwer war. Und dann kommen wir Seelsorger, katholisch oder evangelisch, zunächst als Beistand in der Krise und dann auch für Aussegnungen. Also wir bleiben bei der Familie, wenn das Kind verstorben ist. Und im Kinderpalliativteam, das ist ein Team, in dem ich richtig Mitglied bin. Und da ist ja der Sinn, dass die Familien zu Hause sein können. Also dass ein Kind mit einer lebenslimitierenden Erkrankung, wie man das nennt, entlassen wird und im Kreis der Familie sein kann. Natürlich oft auch mit einer Pflegekraft, aber eben ärztlicherseits begleitet von der Klinik, von diesem ambulanten Team. Und da fahre ich auch manchmal mit nach Hause.
Das klingt nach sehr vielfältigen Einsatzbereichen und auch sehr unterschiedlichen Aufgaben, die Sie wahrnehmen müssen. Braucht es besondere Qualifikationen oder Eigenschaften, um als Klinikseelsorger oder Seelsorgerin tätig zu sein?
Ja, also zum einen finde ich, dass man eine gewisse Berufserfahrung mitbringen sollte. Und zum anderen habe ich natürlich Fortbildungen belegt. Jetzt speziell in meinem Fall auch Palliativfortbildungen für Seelsorger. Da gibt es extra Angebote, die sind auch sehr gut, finde ich. Und da ist man jeweils eine Woche über einen längeren Zeitraum in speziellen, also Kliniken, wo es da sehr gute Teams gibt und sehr gute Fortbildungen. Und wir sind 8 evangelische Klinikseelsorger, also teilweise mit halben Stellen, aber wir vertreten uns auch. Und zum Beispiel habe ich jetzt dieses Wochenende, ab heute Abend Wochenenddienst, und werde dann auch zu Erwachsenen gerufen. Und auch dafür braucht man einfach eine Seelsorge, eine Fortbildung.
Sie haben gerade schon erzählt, dass es jetzt unter Corona-Bedingungen durchaus andere Abläufe gibt. Und wir würden da auch gern gleich nochmal genauer nachfragen. Vorher würde mich aber interessieren, wie ist denn das jetzt unabhängig von Corona, wie sind Sie denn mit eingebunden in den Alltag der Kinderklinik? Wie ist der Kontakt sowohl zu den Ärzten, Ärztinnen und PflegerInnen, aber auch wie können Patienten und Patientinnen bzw. deren Angehörige Sie denn überhaupt erreichen?
Also der katholische Kollege und ich, wir hängen mit Foto auf jeder Station und in jedem Gang. Dennoch rufen selten Eltern selber an, weil wegen Corona jeder in seinem Zimmer bleiben soll. Es ist keine Gemeinschaftseinrichtung offen. Die Cafeteria ist also nicht offen für Kaffeetrinken mit zum Beispiel Besuchern. Die Spielzimmer sind zu und deswegen kommen die Eltern gar nicht so an diesen Fotos vorbei. Und es ist häufig so, dass Ärzte und Schwestern vorschlagen, ob sie uns rufen dürfen oder sollen. Und dann kommt der Anruf, dass wir in ein spezielles Zimmer kommen sollen, auch von Stationen, ne? Also von Ärzten oder Pflegenden. Da ist es so, ich bin immer mal wieder bei uns im Haus in der Frühbesprechung. Das ist so eine Besprechung um 8 Uhr für alle Mitarbeiter, die zum Beispiel Fälle vorstellen, wo gesagt wird, was in der Nacht war. Oder wenn sie, manche stellen auch besondere Erkrankungen vor oder Operationsmethoden. Und da stelle ich auch immer wieder vor, was ich mache, weil es ist ja auch immer wieder neues Personal in der Klinik, neue Ärzte, neue Mitarbeiter vom Sozialdienst, neue Pflegekräfte. Und dann mache ich einen Vortrag über, was ist Taufe, was ist Aussegnung, wie kann ich Ihnen helfen im Alltag, was tun wir? Und ich gehe auch in die Teams, also ich war im psychosozialen Team auch unlängst wieder und habe meinen Taufkoffer gezeigt und habe einfach nur erläutert, was wir machen.
Das klingt jetzt so, als ob Sie eigentlich ganz gut angenommen sind in Ihrer Position dort in der Kinderklinik.
Also man wird dankenswerterweise in der Kinderklinik als Teil vom Team gesehen. Doch, man wird sehr oft gerufen. Man kümmert sich auch manchmal um Mitarbeiter. Also ich habe auch schon Kinder von Mitarbeitern getauft. Oder sie sprechen mit mir, wenn sie sich belastet fühlen. Also da kann ich mich in der Kinderklinik nicht beklagen. Es werden auch oft Taufen vorgeschlagen, also sogar von Seiten der Ärzte.
Sie haben jetzt gerade schon erzählt, dass sich doch aktuell einiges geändert hat durch Corona, dass die Besuchszeiten verkürzt sind, dass die Sozialräume nicht mehr geöffnet sind. Hat sich darüber hinaus noch was verändert bei Ihnen? Und wie können Sie trotzdem gerade vielleicht auch jetzt in dieser Adventszeit Angebote machen, um Familien zu stärken?
Also ich muss dazu sagen, dass in der Kinderklinik es ja noch so ist, dass ja die Mama, also meistens die Mutter, manchmal der Vater, die ganze Zeit dabei sein darf und der andere Elternteil immerhin eine Stunde kommen darf. Bei den Erwachsenen darf ja niemand kommen. Und da ist noch mal mehr gefragt, dass die Seelsorge ja einfach auch mal kommt, dass der Patient mal mit jemand sprechen kann oder seine Sorgen äußern kann. Also da ist die Einsamkeit der Patienten noch schlimmer.
In der regulären Klinik?
Regulären Klinik. Okay. In der Kinderklinik ist es einfach stressiger, wenn ich alleine bin als Begleitperson mit dem 2-jährigen Kind, was man nie allein lassen kann und ich mir noch nicht mal einen Kaffee holen kann. Also in der Kinderklinik ist die Situation für den begleitenden Elternteil anstrengender und für die Geschwister zu Hause auch nicht schön, weil die Eltern auch nicht wechseln dürfen. Also die dürfen die Betreuung Betreuungssituationen nicht wechseln wegen Corona. Und wir können leider weniger Angebote machen, weil ich sonst Adventsgottesdienste gehalten habe in der Kinderklinik und auch in den anderen, im INZ und in der Kopfklinik wären Gottesdienste, die bei mir auch ein Team sehr liebevoll gestaltet normalerweise, aber das darf alles nicht stattfinden. Es ist nicht möglich. Also wir übertragen den Gottesdienst aus der Kopfklinik auf die Klinikfernseher, wenn man das möchte.
Sehen Sie da Möglichkeiten, wie Digitalisierung darüber hinaus auch helfen kann? Sie sind ja vor kurzem fast schon berühmt geworden, weil Sie eine Videotaufe durchgeführt haben in der Kinderklinik. Sehen Sie das als Chance?
Ja, auf jeden Fall. Also das war für die Verwandten also ganz wichtig und ich habe auch zufällig gestern die eine Großmutter von dem Kleinen, den ich da getauft hatte, gesprochen. Die hat mich auch sofort erkannt im Gang. Das finde ich schon ganz wichtig, dass wir uns als Seelsorger und als Pfarrer da gut mit befassen und mit diesen Möglichkeiten umgehen können. Das ist für viele eine große Hilfe. Da musste ich auch dazu lernen und das gebe ich zu. Aber ich habe jetzt im Nachhinein den sehr großen Mehrwert gesehen. Und ich konnte es jetzt heute bei der Taufe auch anbieten. Die Eltern wollten es jetzt nicht. Aber man hat auch ein besseres Gefühl, weil man in Corona-Zeiten ein Angebot machen kann, wie man vielleicht ein bisschen mehr Teilhabe hat.
Wie sah das dann ganz konkret aus?
Das sah so aus, dass wir zwei Laptops bekommen haben auf der Kinderintensiv und ich hatte gerade eine Webcam vom Dekanat bekommen und die Eltern hatten gefragt, ob sie über Handy die Taufe aufnehmen dürfen. Und dann habe ich aber gefunden, dass die Eltern lieber also sich konzentrieren sollen auf die Taufe und einfach da auch bei ihrem Kind sein sollen. Außerdem wusste ich, dass wir schlechten Empfang haben. Und dann haben wir eine Zoom-Konferenz einberufen, der dann die Verwandten, also die wurden dazu eingeladen und um 16 Uhr waren dann alle sozusagen eingetreten. Und mit der Webcam konnten sie dann wirklich auch sehr detailliert die Taufe verfolgen. Also man konnte dann auch mal auf den Tauftisch stellen, ne? Man konnte mal die Kinderbibel vergrößern, mal das Taufwasser. Das war auch technisch sehr sicher. Da musste man nicht dauernd denken, jetzt ist das Bild weg. Und ich habe immer die Stimme von der kleinen Schwester gehört. Das war ganz süß. Das war fast wie in der Kirche.
Ja, gut, dass das Internet da dann durchgehalten hat in den Momenten. Hat sich denn auch im Kinderpalliativteam die Arbeit Corona-bedingt verändert oder verändern müssen?
Wir fragen natürlich die Eltern, ob sie einen Besuch wünschen, aber die meisten freuen sich trotzdem sehr, wenn die professionellen Mitarbeiter der Kinderklinik kommen und nach ihrem Kind schauen und ihnen auch Besuche in der Ambulanz ersparen. Wir haben natürlich im Auto Kittel, wir haben FFP2-Masken, wir haben Handschuhe. Also wir sind da sehr, sehr vorsichtig, halten Abstand. Also da hat sich jetzt eigentlich gar nicht so viel verändert, sondern im Gegenteil, die Familien sind froh, wenn sie möglichst lange zu Hause bleiben können, damit eben jeder auch Anteil nehmen kann, damit die Familie zusammen sein kann.
Jetzt haben wir schon über ein paar Taufen gesprochen und von Ihnen gehört. Sind Taufen denn tatsächlich ein großer Bestandteil Ihrer Arbeit? Also vielleicht auch im Vergleich zu Ihrem vorherigen Job, da waren Sie Gemeindepfarrerin.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es unterscheidet sich gar nicht so arg von einer Gemeindestelle. Ich hatte das auch gedacht, aber ich habe zum Beispiel auch viele Beerdigungen. Das ergibt sich einfach, wenn man Familien lange begleitet, dann wird man oft gefragt, ob man auch die Beerdigung hält. Und wir hatten tatsächlich auch schon Konfirmationen. Also wir hatten schon drei Einzelkonfirmationen. Und die eine war sogar im Hörsaal. Also es war vor Corona, ne? Da haben ganz viele aus der Gemeinde teilgenommen. Das war ein junger Mann, der war onkologisch erkrankt und der hat sich bei uns konfirmieren lassen. Und das war auch sehr festlich für ihn. Haben die Ärzte teilgenommen und das war wirklich, also das ist auch so. Und wir führen viele Gespräche und bereiten an sich ja auch Gottesdienste vor. Also es unterscheidet sich gar nicht so arg von der Gemeinde.
Wenn man Ihnen so zuhört, dann sind da einfach ganz viele schöne Momente mit dabei, aber gleichzeitig auch natürlich viel Trauriges. Haben Sie schon Situationen erlebt in den letzten Jahren, wo Sie für sich gesagt haben, das ist Ihnen jetzt zu viel?
Nein, das habe ich nicht erlebt. Es waren tragische Geschichten dabei, insbesondere Todesfälle nach Unfällen, nach Ertrinkungsunfällen, oft bei uns, ne, nach auch Autounfälle. Das berührt einen sehr und das ist auch für die Eltern wirklich ganz schlimm, weil es, ja, weil man vorher noch ein ganz normales Leben hatte und dann ist so ein Ereignis und da bin ich dann dabei. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt da denke, das kann man gar nicht aushalten, sondern das denken ja die Eltern. Ich bin ja eher da, um sie ein bisschen zu betreuen, auch um ein bisschen Ruhe reinzubringen, um ein bisschen was zu strukturieren. Ich schaue dann, ob ein Zimmer frei ist im Ronald McDonald Haus. Ich mache mal einen Tee, ich hole ein Ladekabel für ihr Handy oder hole eine Decke. Also da komme ich gar nicht dazu, zu überlegen, ob jetzt das für mich zu viel wäre.
Das heißt, Sie sind da einfach nicht nur Gesprächspartnerin in dem Moment, sondern wirklich auch Managerin, Organisatorin, Unterstützerin in ganz praktischen Alltagsfragen dann für die Angehörigen.
Ja, das kann man so sagen. Ja, oft sitzen Verwandte vor der Intensivstation oder vor der Neo oder jetzt zurzeit stehen sogar vor dem Haus draußen und die Pflegenden und die Ärzte, die gehen ja gar nicht von der Station weg, auf der sie sind, sondern sie müssen sich ja darauf verlassen, dass vor der Station, also in diesen Wartebereichen oder vor dem Haus oder unten in der Lobby, dass da jemand sich kümmert. Da kann in dem Moment, wo jetzt ein Unfall reinkommt, da gibt's gar keinen anderen, der sich jetzt abends oder am Wochenende da jetzt kümmern kann.
Das heißt, man kann schon sagen, dass Sie sind eine Person, die den Angehörigen in Situationen sehr viel Kraft gibt. Aber woher nehmen Sie selbst die Kraft für diese Arbeit?
Ja, eigentlich daraus, dass ich es auch sehr wertschätze, dass die Menschen mich da in solchen Situationen an sich heranlassen und mich da auch teilhaben lassen. Und das ist auch was Schönes, wenn man da so dieses Vertrauen hat, dass man eben zum Beispiel reingehen darf und das Kind mal segnen oder dass man eben bei ihnen sein darf, obwohl sie mich ja vorher gar nicht kennen. Das ist für mich kein Stress, das ist auch nichts, wo ich sage, ich brauche dafür jetzt einen Ausgleich, sondern das finde ich halt für mich auch, diese Wertschätzung eben von Seiten der Klinik und von Seiten der Angehörigen, die ist ja schon so, dass man daraus Kraft zieht. Und dann ist es auch so, dass ich auch wirklich sagen kann, ich radele nach Hause. Ich wohne auch in der Nähe von Ihnen hier und von der Klinik. Und zwei Kinder von vier Kindern wohnen noch zu Hause und ein Riesenhund will dann Gassi gehen. Und also ich habe dann gleich den Ausgleich.
Es wirkt auf jeden Fall so, dass mit Ihnen diese Stelle jemand macht, der wirklich die Kraft und die Energie dazu hat. Das ist ganz bewundernswert, ja, weil ich schon auch bei uns beiden jetzt merke, dass man zu diesem Thema Tod auch wirklich Berührungsängste hat, ne, und erstmal so, ja, schon schluckt, bevor man über das Thema anfängt zu sprechen.
Ich habe das tatsächlich auch gehabt. Es ist aber so, dass man natürlich, also jetzt, wenn man zum Beispiel bei den Erwachsenen gerufen wird, jetzt so am Wochenenddienst, dann kommt man ja oft in ein Sterbezimmer, wo gerade jemand verstorben ist oder demnächst verstirbt, wo vorher noch ein Segen gewünscht wird. Also man ist sehr viel man ist beim Versterben dabei, kurz danach oder kurz davor. Und ich habe es halt jetzt so erlebt, dass es auch so Momente sind, die sind nicht schlimm, sondern es ist so, dass jemand, der verstorben ist, auch meistens einen Gesichtsausdruck hat, mit dem man gut als Angehöriger weiterleben kann. Also ich finde, dass die meisten auch nach sehr schweren Erkrankungen und sehr großen Schmerzen oder anderen Begleiterscheinungen, Atemnot oder ja, viele konnten nicht mehr schlucken oder so, trotzdem so wirken, als ob es ihnen jetzt gut geht. Und selbst auch Menschen, die nicht sehr christlich sind, die uns vielleicht nur rufen, weil der Angehörige das wollte, weil also meinetwegen der betagte Vater christlich war, aber sie nicht. Selbst die sagen dann oft, können wir mal ein Fenster aufmachen, dass die Seele raus kann. Also selbst Menschen, die jetzt auch nicht so diesen christlichen Gedanken haben, den ich habe, dass ich eben wirklich glaube, dass man irgendwo ist, wo es einem gut geht, selbst die spüren in so einem Moment des Sterbens irgend so einen Hauch von Ewigkeit.
Das ist ein ganz schönes Bild mit dem Fenster aufmachen.
Mehr wird auch oft gar nicht gesagt. Das ist oft so, also auch Väter, ne, die vorher zu mir gesagt haben, nee, und ich bin da Atheist und ich kommen sie halt, meine Frau will das. Ne. Selbst da hat neulich ein Papa gesagt, können wir mal das Fenster aufmachen. Und ich habe auch nichts gesagt. Wir haben es dann aufgemacht und ja, fertig.
Sie haben jetzt schon kurz angeschnitten, dass Sie auch natürlich für alle Menschen da sind, auch für die, die vielleicht mit christlicher Religion gar nichts anfangen können. Welche interkulturellen Aspekte hat denn Ihre Arbeit? Also ich kann mir vorstellen, Sie haben auch oft mit Eltern von Kindern zu tun oder mit Jugendlichen, die aus anderen Ländern kommen und vielleicht auch einer anderen Religion angehören.
Ja, sehr oft. Zum einen ist ja Erlangen sowieso sehr geprägt auch von ja Siemens- und Universitätsmitarbeitern, die aus vielen Ländern kommen, und zum anderen natürlich auch Menschen, die geflüchtet sind. Also ganz unterschiedliche. Also Menschen aus ganz verschiedenen Ländern konnte ich auch schon begleiten und kennenlernen. Die letzten waren aus dem Irak, aus Äthiopien, orthodoxe Personen. Es ist halt so, dass wir, also zunächst wir, gerufen werden als evangelische oder katholische Seelsorge. Und wir kommen dann auch und wir kümmern uns auch sehr intensiv, auch um diese ganzen Dinge, die ich vorhin sagte. Mache ich auch einen Tee und bin auch in der Lage, einen Koran zu holen und habe auch im Andachtsraum Gebetsteppiche, wenn es jemand möchte. Aber meistens ist es nicht möglich, jetzt einen genau passenden Imam zu holen, der jetzt auch, wo man auch jetzt weiß, Sunniten, Schiiten, ne? Also das ist einfach aus praktischen Gründen nicht möglich. Es gibt zwar zwei Moscheen in Erlangen, aber da gibt es jetzt keine Handynummer, wo man jetzt jederzeit anruft und da kommt jemand. Es gibt aber eine muslimische Beraterin, die man auch anrufen kann, auf die verweise ich auch sehr oft. Wenn sie aber nicht kann, weil sie hat normale Arbeitszeiten und keine 24 Stunden Rufbereitschaft, dann kann ich auch zum Beispiel einen muslimischen Bestatter nennen. Also ich kenne einen sehr guten, den ich tatsächlich auch manchmal anrufe und um Rat frage. Es gibt auch orthodoxe Priester, je nach Nationalität, die kommen können. Also da versuchen wir immer zu vermitteln und auch zu helfen.
Wir haben viel auch schon über die traurigen Momente gesprochen, aber gibt es Momente, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind? Also die besonders schön waren, vielleicht auch lustig.
Ja, das gibt oft sehr, also gerade auch im Stützpunkt, ne? Natürlich ist da oft auch, also auch gerade die Schwestern und Pfleger, die sind ja nicht immer nur traurig. Also da gibt's sehr, sehr nette Gespräche. Und ja, sehr witzig war, wie ich mal mich bei Eltern vorgestellt habe und die haben dann gleich gesagt, ach, Sie sind Pfarrerin, nein, nein, wir sind Heiden. Und dann war so ein junger Arzt neben mir, weil man sich ja das nicht so vorstellen muss, dass alle Ärzte so christlich sind. Ne? Also das ist nicht mehr. Dann hat der gesagt, Ach, Sie vertragen irgendwas nicht, haben Sie eine Intoleranz? Und dann haben die Eltern gesagt, nein, nein, wir haben keine, wir sind nicht gegen Religion, sondern wir haben da einfach keine Erfahrung damit. Also das war so ein ganz witziger Moment, wo dann auch alle gelacht haben.
Jetzt ist es ja so, dass Sie nicht nur mit ganz kleinen Kindern und deren Eltern in Kontakt sind, sondern auch mit Jugendlichen. Wie anders ist da nochmal die Arbeit?
Ja, Jugendliche, das sind bei uns im Haus sehr viel onkologische Patienten oder auch zum Beispiel Mukoviszidose-Patienten habe ich auch kennengelernt. Da ist es so, dass man natürlich nicht zu den Eltern den Kontakt primär aufbaut, sondern zu den Jugendlichen selber, was nicht immer so einfach ist, weil viele ja auch sagen, Pfarrerin, ne? Also wenn man das schon vorher hört, das ist schon etwas schwieriger, da das Vertrauen zu gewinnen oder auch zu schaffen, dass sie die PlayStation mal kurz ausmachen. Aber letztendlich habe ich doch mit einigen, hauptsächlich zum Beispiel über WhatsApp, ganz gute Kontakte. Und manchmal sprechen Jugendliche auch mit mir Sachen an, die sie mit ihren Eltern gar nicht besprechen wollen. Also manche haben auch schon über ihre eigene Beerdigung sprechen wollen und wollten aber ihre Mutter damit nicht belasten. Oder haben mir Briefe gegeben, die ich danach, also die wissen ja, Jugendliche wissen ja genau, die sind ja bei den Arztgesprächen dabei, die googeln das, ne? Die wissen genau Bescheid, wie es ihnen geht und spüren auch, ob Kräfte nachlassen. Und dann hab ich von einem Mädchen mal lauter Briefe bekommen, die ich dann danach jedem geben sollte.
Gibt's für Sie Unterschiede? Also Unterschiede, ob Sie jetzt mit Jugendlichen arbeiten oder auch mit den Eltern von kleinen Kindern?
Ja, weil eben bei ganz kleinen Kindern, jetzt zum Beispiel auf der Neonatologie oder bei Herzkindern auf der Kinderintensiv, da sind ja meist die Kinder nicht der Gesprächspartner. oder sind sogar beatmet, also wären vielleicht älter, aber können ja nicht kommunizieren. Und dann spreche ich da mehr mit den Eltern. Das ist natürlich eine andere Altersgruppe. Das könnten ja meine Kinder sein, als Jugendliche und ihre Eltern. Da sind ganz andere Gesprächsthemen. Es ist auch ein Unterschied, ob ich ein Kind schon 13, 14, 15 Jahre begleitet habe und es in der Familie schon so einen bestimmten Platz eingenommen hat, oder ob ich so am Anfang stehe und so gern halt noch den Weg mit dem Kind weitergehen würde und weiß nicht, ob es so sein wird.
Wie lange begleiten Sie Eltern, die Sie aus der Kinderklinik kennen? Bleiben da Kontakte, oder, ich meine, Klinikaufenthalte sind irgendwann vorbei und sehen Sie die dann nie wieder?
Also manche natürlich, manche sieht man nicht wieder, aber also mit vielen habe ich halt WhatsApp-Kontakt, weil das darf man schnell am Bett mal schreiben, und anrufen darf man ja nicht. Nur zum Beispiel die Taufe heute, da habe ich natürlich vorher die Taufkerzen, die ich zur Auswahl habe ich halt fotografiert und als WhatsApp geschickt, und die Eltern konnten sich dann eine aussuchen. So entsteht dann über so sachliche Dinge ein Austausch, ein Kontakt, und manchmal hört man auch länger nichts und dann kriegt man plötzlich ein Foto von einem Neugeborenen und dann ist wieder ein Kind geboren und dann wollen sie mir das zeigen und wollen mir sagen, wie es heißt und dass alles gut gegangen ist, und manchmal soll ich das auch taufen. Also doch, ich habe eigentlich mit 3/4 aller Eltern mindestens noch mal einen Kontakt.
Was ja auch total schön ist, dass dann vielleicht auch gar nicht wieder nicht so weit weg wie auch von der Arbeit als Gemeindepfarrerin, ne? Weil man Menschen,
ja, genau,
und Familien einfach über, ja, doch längere Zeit begleitet, über den Klinikaufenthalt hinaus.
Genau, und in der Gemeinde ist es ja auch so, dass wenn jetzt eine Konfirmation war oder eine Taufe, dann haben die Familien einfach erstmal mal ein paar Jahre vielleicht gar nicht so viel Kontakt oder Anschluss und haben auch was anderes zu tun, als mit der Kirchengemeinde in Kontakt zu treten. Aber dann gibt's eben wieder Momente, wo sie sich dran erinnern. Und jetzt gerade in der Adventszeit, also bekomme ich wirklich viele Briefe und wir schreiben auch. Also es ist auch so, dass wir ja eigentlich zum Beispiel, wenn Kinder verstorben sind, haben wir Gedenkgottesdienste, und der wäre jetzt am Sonntag und der fällt leider aus. Wir haben aber allen geschrieben.
Frau Kaffenberger, neben Ihrer Arbeit als Seelsorgerin in der Kinderklinik und im Kinderpalliativteam, welche anderen Formen von Gottesdiensten oder Gedenkgottesdiensten machen Sie denn im Rahmen von Ihrer Arbeit?
Also bei uns in der Kinderklinik ist es ja eben so, dass wir für die Angehörigen verstorbener Kinder einen sogenannten Lichtergottesdienst anbieten am zweiten Advent. Die Eltern, die in der Frauenklinik von einem Verlust betroffen sind, da gibt es eigene Gedenkgottesdienste. Das macht meine dortige Kollegin, natürlich immer ökumenisch, in ökumenischer Zusammenarbeit. Da werden die Eltern dazu eingeladen. Also es werden immer rechtzeitig Briefe geschrieben und die Eltern werden eingeladen. Dann gibt's noch die Palliativstation. Da ist wiederum eine andere Kollegin von mir, die auch dort mehrmals im Jahr Gedenkgottesdienste anbietet, auch für die Angehörigen der Verstorbenen. Das sind natürlich relativ viele, weil es ja die Palliativstation ist. Und dann gibt's noch einmal im Jahr den Gedenkgottesdienst für die Menschen, die ihren Körper der Anatomie zur Verfügung gestellt haben. Das sind auch sehr viele, also das sind auch immer so 50 bis 60 oder sogar 70 Namen, die da vorgelesen werden.
Pro Jahr ist das dann?
Pro Jahr. Der ist einmal im Jahr, der Anatomie-Gottesdienst, und der ist eine Veranstaltung der Anatomie, also der Universität, zusammen mit der Seelsorge. Den habe ich bisher zweimal gestaltet und andere Kollegen auch schon, auch mit dem katholischen Kollegen. Und dort werden die Angehörigen eingeladen, die ja noch keine Trauerfeier hatten. Der Körper ist ja noch nicht beerdigt worden, weil er ja zur Verfügung gestellt wurde. Und erst wenn die Medizinstudenten daran, also an diesen Körpern etwas lernen konnten, und werden die eingeäschert und in einzelnen Urnen beigesetzt. Das ist, finde ich, ein sehr feierlicher Gottesdienst. Es gibt einen Ärztechor, es sprechen Ärzte auch, es wird sehr viel Dank geäußert, und die Medizinstudenten haben an dem Tag frei, also zu der Uhrzeit, und bilden ein Spalier am Zentralfriedhof von der Kapelle bis zu diesem Grab. Also das finde ich auch eine sehr schöne Veranstaltung, und die Angehörigen schätzen das auch sehr.
Auch nochmal eine Würdigung für die,
ja,
für die Spende natürlich, ja.
Und großer Dank wird geäußert, und letztendlich ist das ja die Beisetzung. Auch das Kinderpalliativteam hat auch noch eine eigene Gedenkveranstaltung, weil das ja Kinder sind, die in der Hauptsache zu Hause verstorben sind, zu einem kleinen Teil nur in der Klinik. Und da gibt es nochmal auch im Herbst immer eine Veranstaltung, die wir als Kinderpalliativteam gestalten, wo auch mit einem kleinen Gottesdienst und einem gemeinsamen Nachmittag Kaffee trinken der verstorbenen Kinder gedacht wird. Und das ist aber eigentlich auch sehr schön. Also das darf man sich jetzt auch nicht so nur traurig vorstellen, denn die Eltern schätzen das auch, dass sie andere Eltern kennenlernen, die denselben Verlust erfahren mussten. Und da sind auch schon untereinander Kontakte entstanden.
Frau Kaffenberger, so zum Abschluss, was wünschen Sie sich gerade bezüglich des Umgangs mit dem Thema Sterben? Was könnten Sie unseren ZuhörerInnen da mit auf den Weg geben? Oder was geben Sie auch manchmal Eltern mit auf den Weg?
Ich würde mir wünschen, dass manchmal innerhalb von Familien, insbesondere wenn auch schon eine schwere Erkrankung bekannt ist, mehr darüber gesprochen wird, wie die Beerdigung sein soll und wo. Also ganz oft ist eben jemand schon verstorben, ein Erwachsener oder ein Kind. Und man fängt in dem Moment an, jetzt, wenn ich jetzt zufällig da bin, auch mich zu fragen, was gibt's denn alles für Formen der Bestattung? Und da fände ich es eigentlich eine Hilfe, wenn man mal bei Gelegenheit auch mal überlegt oder auch mal zu seinen Kindern sagt, ich wäre gerne in einem Friedwald. Oder meine Asche soll ins Meer. Oder ich finde den und den Friedhof schön. Das finde ich eigentlich hilfreich. Und ja, ich finde auch ruhig, man sollte mal sich Friedhöfe anschauen und überlegen, welcher einem von der Atmosphäre her zusagt, damit manchmal solche Fragen schon im Vorfeld etwas mehr geklärt sind. Und bei Eltern muss ich sagen, das muss jeder selber entscheiden. Das ist oft so weit weg gewesen, so ein Gedanke, das muss jeder selber wissen.
Aber vielleicht ganz grundsätzlich gesagt, sich trauen, mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Ja.
Frau Kaffenberger, danke, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben und dass wir so, vielleicht auch wir, unsere Berührungsängste vor dem Thema ein bisschen verlieren konnten und uns ein bisschen annähern konnten. Dankeschön und Ihnen eine schöne Adventszeit und alles Gute für Ihre Arbeit.
Ja, dann bedanke ich mich auch für das nette Gespräch und wünsche eine schöne Adventszeit. Und ja, die Klinikseelsorge freut sich auch immer mal wieder über Spenden, denn wir unterstützen manchmal auch Patienten, wenn finanziell eine Notlage eintritt oder wenn eine kleine Unterstützung notwendig ist.
Und natürlich freuen auch wir uns über ein Sternchen auf iTunes oder ein Like auf Spotify oder Instagram. Uns findet ihr unter bewegt.beschwert.begeistert.